Ja, vielen Dank. Das ist ganz lieb von euch. Es ist echt schön für uns, mal nicht in Burkhards Küche zu sein oder bei mir im Arbeitszimmer. Es ist wirklich sehr, sehr ungemütlich für Burkhard immer. Ich weise mir immer einen ganz schlimmen Platz zu. Wir werden jetzt den zweiten Teil aufzeichnen und danach, hier vorne gibt es ja so einen gastronomischen Bereich, da werden wir uns aufhalten. Ich glaube, oben gibt es auch Bücher zu kaufen, wenn ihr Lust habt. Burkhard und ich werden genau da sein, mit Kaltgetränken, und wir werden die Letzten sein, die heute hier das Museum verlassen. Das heißt, nein? Ja, Burkhard fährt, ich muss nicht fahren. Ich bin easy. Ich hab nichts mehr vor. Ich muss morgen früh nur um 7.10 Uhr, glaube ich, auf WDR 2 was erzählen. Also, das kriege ich auch noch hin. Ja, kein Problem. Also, wer auch immer Lust hat, mit uns zu quatschen nach der Veranstaltung, wir sind wirklich noch lange, lange hier, und kommt einfach zu uns, denn das ist für uns beide wirklich etwas Wichtiges, denn wir lieben diesen Podcast, wir lieben den Kontakt zu euch und merken, dass Fußball für euch auch eine große Bedeutung hat. Also die Liebe zum Fußball, das spüren wir, und deswegen freuen wir uns, wenn ihr gleich zu uns kommt, und wenn es vielleicht ein bisschen dauert, bis ihr dann mal dran seid, dann ja, ist es einfach so, aber wir haben für jeden Zeit, das ist ja klar, keine Frage. So, Burkhard, wir machen das jetzt so, wir zeichnen jetzt, das Ding veröffentlichen wir, ne? Also jetzt am kommenden Dienstag, ich spiele das immer in so eine Software, sag dann, okay, Veröffentlichung 3 Uhr morgens, und das Erste, was ich morgens mache, gucke ich, wie viele haben es denn jetzt schon gehört, ja, kann man da Statistiken sehen. Und unsere Freunde in den USA hören immer sehr viel später. Das sieht man dann auch. Und die Folge, die wir jetzt aufzeichnen, die kommt dann in 1,5 Wochen. Das heißt, es ist wieder ein total frischer Start, und ihr könnt gerne auch ausrasten am Anfang. Ja, das klingt dann auf der Aufnahme umso geiler. Wir können es ja einmal probieren für den Sound. Ja, bitte rastet einmal aus. Ja, ja, so. Nein, das war eben so ein höflicher Beginn, also das war auch, ja, Prost, man merkt, zweite Halbzeit hat begonnen, wir sind in Dortmund, hurra, gleich kommen die Kurzen. Wir
weiter, ja, absolut.
Sehr schön, also eskaliert ruhig, kein Problem, fürs Akademische ist eh der Burkhard zuständig, dann machen wir jetzt mal in der zweiten ein bisschen Halligalli, ja, also gleich ausrasten. Burkhard, ich muss wieder einen Knopf drücken, glaube ich, ne?
Ja.
Okay, es geht los, wir haben auch die Technik, hier dieser eine, übrigens, wenn ihr euch wundert, warum steckt denn jetzt hier ein Kabel und vorher steckte das hier, das ist einfach so, dass das Ding schon relativ alt ist.
Das fragen sich, glaube ich, alle.
Das ist kaputt gegangen.
Alle, oder?
Das ist kaputt gegangen.
Ich habe dein Gesicht, oder? Du hast die ganze Zeit, verdammt, was macht der Pistor da? Ja.
Jetzt ist da ein Kabel, ja. Mein Freund. So. So. Ich würde sagen, wir legen los. Volle Konzentration, wie immer. Was sind das? Hier meine Wasser, ne? Ich bin seit 4 Wochen erkältet. Das ist einfach ein Drama.
Es wird ja nicht besser jetzt.
Es wird nicht. Ich habe einen guten Start mit euch am Anfang. So. Ich habe ja überhaupt keinen Platz hier, Burkhard. Du machst dich immer so breit. Das ist furchtbar. Furchtbar.
Ihr wisst, jetzt wisst ihr, wovon ich rede, oder? Wenn ich von beengten Verhältnissen spreche.
Inhaltlich oder was?
Das sowieso.
Okay, also los geht's.
Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito Live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Hupe mit ihren Fußballgeschichten.
Nein, das habt ihr voll verkackt. Ihr wart zu früh.
Sven.
Ihr müsst auf mein Zeichen warten. So, also nochmal. Ruhe, Burkhard. Alle, Ruhe.
Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito Live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Hupe mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß.
Come on! Wo ist Dortmund? Das war mal ein Start hier.
Es sind mehr Leute da als vor einer Woche.
Schon? Und die sind besser drauf. Aber ist ja auch klar, es wird jetzt richtig auf die Socken gehen. Und unsere Folge heißt nämlich Verkackt, oder?
Verkackt, aber nicht vergessen.
Verkackt, aber nicht vergessen. Und eins muss ich auch sagen, schwer erkältet sitze ich hier vor euch hier. Na, das ist mal ein empathisches Publikum, ja?
Ja.
Nimm dir mal ein Beispiel dran. Weißt du, in deiner Küche würdest du sagen, Sven, du klingst immer scheiße.
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber der Zustand ist ja nach wie vor diskutabel, oder?
Ja, er ist diskutabel. Aber ja. Weißt du was? Wir reden in dieser zweiten Folge aus dem wunderbaren Deutschen Fußballmuseum. Ich habe die erste Werbebande schon im ersten Teil losgeschickt. Wer noch nicht hier war, muss hier hin, nach Dortmund. Man kann mit der Bahn anreisen, kommt auch irgendwann an. Und gegenüber von den Gleisen
das
ist
dieses...
Das
kannst du garantieren.
Bist du nicht letztens verloren gegangen?
Ja.
Oder?
Deshalb frage ich ja nach.
Ist so, ne?
Ja, ich musste um 6:30 in Dortmund auf dem Platz sitzen im Stadion und bin in Köln um 5:45 los und war um 5:55 auf dem Platz. Das war nicht lustig.
Im richtigen Stadion?
Ja.
Ja, weil das ist schon ein Albtraum aller Reporterinnen und Reporter, oder? Ja, dass du ins falsche Stadion fährst.
Ja.
Ist das schon mal passiert?
Nein.
Aber das stell dir das mal vor. Du fährst
dahin. Ich träume davon nachts manchmal, ja.
Ehrlich?
Ja.
Ist das so?
Dass man zu spät kommt und dann so tut, als ob nichts wäre. Und jeder weiß aber, jetzt wird's scheiße.
Apropos zu spät kommen.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Wir sind in den 60er Jahren, ja. Deutschland war so und Je, Je, Je war ebenso. 1968. Die Rolling Stones.
Ich muss vielleicht eben noch hinzufügen, dass das Walter Ulbricht gerade war, ne?
Walter Ulbricht.
Ja. Der Beatle der DDR.
Und das waren die Stones. Was hatten wir 68, als es eine Europameisterschaft gab für ein Jahr? Prager Frühling, Vietnamkrieg, Studentenrevolten.
Ach, oh.
Und was soll ich sagen? In der Welt war viel los und wenn wir nach Deutschland schauen, da war es eben...
Am Himmel die Schäflein.
Heintje, ein Nummer-1-Hit aus dem Jahr 1968. Was ist Heintje Bumbaitje? Weißt du das?
Heintje Bumbaitje?
Kommt jetzt. Moment. Das Video ist total traurig, der ist auf dem... Ah. Heintje Bumbaitje.
Heintje Bumbaitje Bum Bum.
Aber Heintje Bumbaitje Bum Bum. Und Heintje,
diese Frage kann ich dir, das ist einfach.
Heintje läuft gedankenverloren über einen leeren Spielplatz und guckt traurig.
Ja.
Das war Deutschland. Und die anderen waren so viel cooler. In Wales. Tom Jones.
Ja.
Ey, boah, der Text, da geht's auch ab. Da geht's um Messer, da geht's um Liebe. Nummer 1 sind aus dem Jahr 68.
Weißt du, woran ich da denken muss, wenn ich den Tom Jones höre? Warum das Schwören im Englischen Testify heißt. Weißt du, warum das Testify heißt?
Nee.
Weil man früher bei den Römern auf die Testis geschworen hat. Auf seine Hoden.
Auf die Testis?
Auf seine Hoden.
Nee.
Ja, daher kommt der Begriff Testify.
Ja,
daran denke ich bei Tom Jones.
Ja, der war der pure Sex. Und
ist
was,
das zu weit weg?
Nee. Was lief bei uns, Freunde? Dein großer Peter Alexander.
Nein, ich war Udo Jürgens Fan.
Jojo. Der Burkhardt hat eine ganz weiche Seite. Peter Alexander ist einer davon, ne? Den findest du toll.
Naja, ich fand das war ein guter Showmaster. Das war ein guter Showmaster, ein guter Entertainer. Der konnte super tanzen, der konnte gut singen.
Was will ich sagen?
Die Texte waren natürlich schwierig.
Mit den Musiken.
Also die waren nicht schwierig, aber die waren problematisch.
Wie?
Die Texte.
Ja.
Ja.
Die waren problematisch.
Ja.
Was ich nur sagen will,
weiß ich
es
nicht.
War wahnsinnig viel los. Auf der einen Seite hast du die Stones, auf der anderen Seite hast du Heintje. Du hast sehr wertkonservative Menschen, du hast komplette Auflehnung.
Ja.
Es ging ab und mittendrin war der Fußball. Ja.
Ja.
Aber ich frage mich, war in Deutschland irgendetwas auch ein bisschen progressiv?
Ja, und auch verbindend, muss ich sagen, und zwar in vielerlei Hinsicht. Denn es gab ja in den späten 60ern, vor allen Dingen 1968, etwas, was es bis dahin noch nicht gegeben hat. Also die Menschen, vor allen Dingen die Männer, wurden darüber aufgeklärt, dass ein Sexualakt nicht mehr nur 30 Sekunden dauern muss.
Nicht?
Nein. Das ist der Soundtrack von...
Und das Leben beginnt, oder was?
Wunder der Liebe von Oswald Kolle, der erste Aufklärungsfilm. Wusstest du eigentlich, Sven,
nein,
dass die Weinbergschnecke wahrscheinlich nicht in das Kino gegangen wäre?
Weil die mit sich selber doch, oder?
Nein.
Nee?
Der Liebesakt der Weinbergschnecke dauert bis zu 3 Stunden.
Nein!
Ja. Das wäre wär zu hektisch gewesen.
Die Kakerlaken waren ja auch ein Thema für dich seinerzeit.
Ja, die verhaken sich.
Der Liebesakt der Kakerlaken.
Ja, die stehen nachher mit den, also praktisch mit dem Hintern an Hintern und der eine guckt nach rechts und der andere guckt nach links.
Wie so zwei Schweizer Taschenmesser, die irgendwie zusammenfinden müssen.
Ja, ist richtig.
Ja.
Das wir gut behalten.
Ja, natürlich. 1968.
Die wesentlichen Dinge merkst du dir auch.
Schon.
Ja, auf jeden Fall war 1968 das Kino in Deutschland vor diesen Aufklärungsfilmen nicht mehr sicher und die Deutschen sind da hingerannt, wie bescheuert. Die haben 3 Millionen Tickets gelöst, allein für diesen Film. Oswald Koller hat dafür die goldene Leinwand bekommen und man kann das auch nachvollziehen, denn am Anfang dieses Films gab es erstmal ein wirklich wichtiges Gespräch.
Sexualaufklärung, ist das möglich, ist das nötig, schadet es oder nützt es? Herr Professor Giese, was sagen Sie dazu?
Ich meine, es ist ja nicht bloß damit getan, dass jemand eine Geige hat, sondern es kommt darauf an, wie er diese Geige spielt.
So. Und Dortmund war es bescheid.
Dortmund, habt ihr Bock auf sowas? Ja, ist okay? Können wir das machen oder? Wir kommen gleich zu Fußball,
Ja.
Das ist ja klar.
Ja, und es gab noch
andere... Mach weiter, Strawinski.
Ja, wenn das mal so gewesen wäre, weißt du, wenn es mal mehr Strawinskis gegeben hätte in den deutschen Schlafstuben, gab es aber nicht. Hat man in dem Film übrigens dann auch, da gab es dann eine Szene, die sozusagen sinnbildlich für das steht, worum es in dem Film geht. Es geht darum, einfach auch die Bedürfnisse der Frau zu artikulieren.
Die Sexualität ist nicht nur ein Laster.
Darf ich ganz kurz einschalten? Mich stört dabei, dass nicht nur ein Laster. Ich halte Sexualität überhaupt nicht für ein Laster.
Sehr richtig. Sexualität ist eine besondere Quelle von Freude und Lust für den Menschen.
Ja, und das gilt natürlich auch für die Frau. Die Frau beklagt sich also in diesem Film wiederholt darüber, dass der Mann nach einer gewissen Zeit das sexuelle Interesse an ihr verliert und sie dann quasi mit Blumen und Schmuck abspeisen will. Und die Zensoren der freiwilligen Selbstkontrolle in Deutschland haben natürlich Stunden, tagelang haben die natürlich über dieses Ding, haben es vorwärts und rückwärts immer wieder, haben die sich diesen Film angeguckt und wollten den erst verbieten. Und dann hat man gesagt, okay, ist ab 18.
Ich meine, bessere PR kann es ja gar nicht geben.
Ja, das war, ja, weiß ich nicht. Also es war wirklich denkbar, dass dieser Film verboten wird, weil er eben relativ freizügig gewesen ist, also ohne jetzt da irgendwas konkret zu zeigen. Und dann hat ein Zensor, diesen Satz finde ich so, ich finde, der steht für diese Zeit. Ein Zensor hat zu Oswald Kolle tatsächlich gesagt, Herr Kolle, Sie stellen noch die ganze Welt auf den Kopf, jetzt soll die Frau sogar schon oben liegen.
Burkhard, wie kommen wir jetzt zum Fußball?
Ja, wir versuchen doch immer sozusagen
in das Jahr 1968 einzuführen.
Den gesellschaftlichen Rahmen zu schaffen.
Ja, natürlich. Nein, das ist ja auch richtig so. Ja, es ist eine wirklich wilde Zeit. Es geht in alle Richtungen und auch, wenn wir uns dem Fußball jetzt mal öffnen, ist es so, dass es da auch einen richtigen Kulturwandel gibt im Fußball. Beziehen wir das mal auf die Italiener, die zum Beispiel im Europapokal der Landesmeister gegen Glasgow verloren haben, nachdem sie sehr erfolgreich waren und nachdem sie verloren haben, titelte eine der Zeitungen, den Maurern wurde endlich das Handwerk gelegt. Ja, das war das Ende des Catenaccio, zumindest an dieser einen Stelle. Und so war viel in Bewegung im europäischen Fußball. In Italien hat es ja als Reaktion auf ausbleibende Erfolge mit der italienischen Nationalmannschaft ein Ausländerverbot sogar gegeben. Das muss man sich mal vorstellen.
Das war im Anschluss an die Weltmeisterschaft 66. Die Italiener verloren ihr letztes Gruppenspiel gegen Nordkorea mit 0-1.
Haben wir doch drüber berichtet auch,
ne? In Middlesbrough.
Ja.
In Middlesbrough.
Da waren wir doch letztes Jahr.
Letztes Jahr gewesen sind, in dem Stadion.
Fahrt nicht nach Middlesbrough.
Nein, die Stadt ist
furchtbar. Es ist eine so hässliche Stadt. Ja. Du fährst nur eine Stunde weiter mit dem Midland Express und bist in Sunderland und denkst dir, okay, die EU hatte auch ihr Gutes für die Briten, ja?
Ja, auf jeden Fall haben die Italiener verloren. Park Doig damals, der einzige Torschütze für Nordkorea.
Zahnarzt, ne?
Ein Zahnarzt aus Pyeongchang, also aus der Hauptstadt. Und das Irre ist ja, im Anschluss an dieses Spiel gab es das Legionärsverbot für die italienische Serie A. Das heißt, keine Ausländer durften mehr rein. Und wer hatte einen Vorvertrag mit Inter Mailand? Franz Beckenbauer. Das heißt, wenn es diesen Zahnarzt aus Nordkorea nicht gegeben hätte,
ja,
hätte es vielleicht den FC Bayern München in der Art und Weise, wie wir ihn heute kennen, nie gegeben oder hätte sich nie so entwickelt, weil Franz Beckenbauer Mitte der 60er Jahre zu Inter Mailand gewechselt wird.
Ja, und die Konsequenz dieses italienischen Ausländerverbots für die Liga war die, dass es mit der italienischen Liga im internationalen Vergleich schon tendenziell runterging, aber die italienische Nationalmannschaft davon, naja, muss man natürlich sagen, profitierte, weil am Ende der Europameisterschaft 68 Italien Europameister werden sollte. Zumindest lässt es das zu, so eine Kausalität herzustellen.
Ja, und wenn du die Schiedsrichterleistungen siehst, dann sollten die das auch unbedingt werden.
Ja, das stimmt wohl, das finde ich so geil, das eine, was da der Helenio Herrera gesagt hat, das war ja einer der Star-Trainer der 60er Jahre bei Inter Mailand, der sagte nach dem Finale, dem ersten Finale, dass die Italiener gegen die Jugoslawen gespielt haben, das war ein Elfmeter so groß wie ein Haus für die Jugoslawen und der wurde nicht gegeben. Er war so groß wie ein Haus. Ja, Schiedsrichterleistungen derzeit, das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Wir sind im Umlauf dieser Europameisterschaft 68, Burkhard.
Ja, und diese Europameisterschaft 1968 hat ja zwei Dinge, die es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Fakt 1 ist, es gab Gruppenphasen zur Qualifikation. Das heißt, man hat so ausgespielt, die Teilnehmer, wie man das heute auch kennt. Natürlich in einem kleineren Umfang. Und Deutschland war dabei. Ja,
Teilnehmer waren dabei. Natürlich, ja.
Ich glaube, 32 nur Malta und Island haben abgesagt.
Ja, ich glaube aus Geldgründen. Ja. Malta. Und es waren 32 von 33 möglichen Verbänden damit
und
von
der Partie. Und die UEFA hat zum ersten Mal gesagt, jetzt nennen wir das Ding
es
auch
wirklich. Es ist eine Europameisterschaft.
Es ist eine
nochmal so. Ja. So, es wurde in Quali-Gruppen gespielt. Und da war es noch so, damals in dieser Frühphase der Europameisterschaften, dass man auf Befindlichkeiten Rücksicht genommen hat. Wäre heute undenkbar. Die Briten durften zum Beispiel eine Quali-Gruppe untereinander ausspielen. Die Gruppe 8 bestand nämlich aus England, Schottland, Wales und Nordirland. Das
die ersten vier kamen weiter, oder was?
Ja, nein. Nee, nur Erster.
Ja, klar.
Das war so, England machte da in dieser Gruppe das Rennen. Das war eine
als
der Besonderheiten.
Dann schon, ne?
Und wir haben aber auch so Kuriositäten gehabt, dass Österreich gegen Griechenland gespielt hatte und da wurde ein Spiel neu angesetzt, weil es einen Putsch gegeben hatte in Griechenland. Ja, es war ja wilde Zeit.
Echt?
Ich hatte im letzten Teil ja davon gesprochen, dass Griechenland Albanien auch mal abgesagt wurde und nicht durchgeführt wurde. Und dann wurde das halt später neu angesetzt und da gewann dann Griechenland mit 4-1. Solche Kuriositäten begleiten da die Quali-Runde. Das ist ja überhaupt keine Frage.
Ja, diese Quali-Runde steht eigentlich für Deutschland, also für die westdeutsche Auswahl unter der Überschrift Vorsicht, Falle.
Vorsicht, Falle. Boah, das klingt aber sehr, sehr spektakulär. Ach, das ist das, ne? Hör mal.
Ist das erste Intro? Das erste Intro von Vorsicht Falle hat es in den 60er Jahren schon mit Ede Zimmermann gegeben.
Wow!
Ja, da warst du aber.
Klingt wie der Hexer.
Da hast du aber aufrecht in deinem Sessel gesessen.
Oder? Vorsicht Falle.
Also Vorsicht Falle, warum unter der deutschen, als Überschrift über die deutsche Gruppe? Weil die Deutschen gegen Jugoslawien spielten und gegen Albanien.
Es ging auf den Balkan.
Ja, und da weiß man ja nie so richtig, was man kriegt. Ne? Nee. Also erstmal was auf die Mütze. Ja. Erstes Spiel auswärts in dieser Gruppenphase war für Deutschland in Belgrad gegen Jugoslawien. Und das war ja spätestens seit 62 jetzt auch nicht mehr so der richtige Lieblingsgegner, weil man da ja schon bei der WM verloren hatte. Und diese Mannschaft war nicht zwingend schlechter geworden, ganz im Gegenteil.
Reciak, ungemein fleißig, der Hauptstürmer. Und Tor! Und nun ist Jubel im Stadion nach diesem 1-0, nach 24 Minuten, nach 19 Minuten der zweiten Halbzeit durch diesen Kopfball von Skoblar, der eher an den Ball gekommen war als
Hof. Hat der Sputnik noch reingefunkt oder was war
das? Wie fandst du den Reporter?
Ja, was soll ich sagen? Es hätte noch besser sein können.
Man hätte das besser. Josip Skoblar übrigens, später Bundesliga-Profi bei Hannover 96 und auch Trainer des Hamburger SV in den 80er Jahren. Ich weiß. Und wer hat ihn rausgeschmissen? Felix Magath. Und warum?
Weil er recht hatte.
Und, sehr aufmerksames Publikum. Und Felix Magath hat das Training beobachtet und es war ihm zu lasch. Du hast einfach dahin rausgetan.
Hör mal, aber diese Überreichweiten, die man da hört, dieses Wuff, 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 Wuff. Ich hab mal, ich weiß noch ganz genau, ich war bei einer Exkursion, damals in einer recht befriedeten Zeit, in Syrien und Libanon. Ich habe ein paar Semester Geografie studiert und da musste man das eben auch mal machen. Und da war ich da und es war Bundesligaspieltag und ich stand mit einem Langwellenempfänger in Syrien auf dem Berg und hörte Bundesliga und da klang das ähnlich. Das war ganz andere Übertragung. Da kam ja wahnsinnig viel anderes noch rein. Ja, so klang das eben. Oder weißt du noch, bei dieser Weltmeisterschaft in Chile, die Übertragungsprobleme, die es da gab, dass man das wirklich rüberkabelt über die Anden? Das war eben noch eine frühe Zeit in der Radioreportage.
Ja, man hätte da trotzdem mehr draus machen können als Reporter, das steht auch fest.
Ja, das ist die Arbeit am Mikrofon.
Ja, und ja. Die Arbeit war ja dann auch irgendwann beendet. Mhm. Tatsächlich bis zum Schlusspfiff änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Und der Reporter musste das dann erstmal hochrechnen, was das bedeutet für die deutschen Europameisterschaftshoffnungen.
Das Rückspiel gegen Jugoslawien findet am 18. Oktober in Hamburg statt. Und dann muss die deutsche Mannschaft versuchen, zumindest über das Torkonto deutlicher zu siegen. Und da sind nun ja die 6 Tore vom Spiel gegen Albanien ein gutes Polster. Ah. Und mit diesem Bild auf den Zuschauerreihen verabschieden wir uns aus dem Stadion Roter Stern Belgrad und wünschen Ihnen einen guten Abend und auf Wiedersehen.
Sie hatten es gegen Albanien noch nicht in den Sand gesetzt, sondern ganz, ganz hoch gewonnen.
Das war das allererste Quali-Spiel, das war hier in Dortmund am Anfang April 1967. Das war das zweite Länderspiel von Gerd Müller. Und Gerd Müller hat in diesem Spiel gleich 4 Tore geschossen. Und eins davon habe ich auch mitgebracht.
Okay. Nee, warte mal. Da.
Wunderbar, der Leder herüber. Tor! Und Hattrick. Hattrick durch Gerd Müller.
Ja, oh ja. Kurt Brumme. Und wie gesagt, das waren 4 Stück von Gerd Müller gegen Albanien. Dieses 6-0 war dann wichtig. Das Stadion, was wir gerade im Hintergrund gehört haben, heißt ja auch Maracana. In Belgrad heißt es bis heute das Stadion von Roter Stern. Ich war da auch schon drin und habe ein Spiel vom 1. FC Köln da übertragen. War auch nicht so lustig.
Wie meinst du das denn jetzt?
Wusstest du eigentlich, was Maracana in der Sprache in der indigenen Sprache der brasilianischen Urbevölkerung heißt? Nee. Das kommt ja ursprünglich aus Brasilien. Es heißt so viel wie grüner Vogel.
Grüner Vogel? Mhm. Alter, ey.
Ja,
das in was für Ecken gehen wir denn jetzt?
Ja.
Das ist ja ganz abgefahren.
Und das ist aber im Prinzip auch völlig egal.
Ja. Weißt du, in diesem Maracana wurde ja auch dann 8 Jahre später gespielt und da gab es dann 2 Hotels, wo die Leute untergebracht waren. Ich meine, wenn wir schon bei Namen sind, das eine hieß Jugoslavia, das andere hieß Slavia.
Ja? Slavi-Jugula.
Ja.
Nee. Auf jeden Fall, dieses Stadion wurde für 43 Millionen Mark gebaut und hatte Platz für 110.000 Menschen.
Ja.
Ist ja wichtig, weil wir gleich noch den Sprung ins Jahr 1976 machen.
Oh ja.
Wo ja die Endrunde komplett im Maracana, nicht die ganze Endrunde, aber die wichtigen Spiele fanden im Maracana von Belgrad statt. Und ja, man hatte sich da ein bisschen übernommen damals beim jugoslawischen Verband, als das gebaut worden ist. Und das Stadion ist dann letztendlich nur deshalb errichtet worden, weil der jugoslawische Verband etwas gemacht hat, was beispielsweise viele Fußballvereine später auch gemacht haben, auch in der Bundesliga. Die haben nämlich Anteilsscheine verkauft. Und das im sozialistischen Jugoslawien. Und mit diesem Geld haben sie dann das Stadion gebaut.
Crazy, ja. Crazy. Also Deutschland hatte das Quali-Spiel da verkackt und ging dann im Rückspiel gegen Jugoslawien seinen Weg. Und da
haben sie 3-1 gewonnen, ja.
Hatte im Prinzip alles geebnet. Wir arbeiten uns auf den Fluchtpunkt zu,
ja.
Der dramatischer gar nicht hätte sein können. Ich habe mich ja länger mit Wolfgang Oberath unterhalten über seine wirklich grandiose Karriere, muss man ja wirklich sagen. Das war sehr schön. Es gab nur 2 Momente, die ihm wirklich nachhaltig peinlich waren, glaube ich. Der, um den es gleich gehen soll, ja, glaube ich, auf sandigem Boden und das verlorene Pokalfinale gegen Kickers Offenbach. Das waren Dinge, die ihm peinlich waren. Ja. Ansonsten ist er clean, ja.
Also Ausgangslage ist klar, ist kurz vor Weihnachten ausgerechnet, die Bild-Zeitung hat dann auch danach noch geschrieben, ausgerechnet kurz vor Weihnachten, nein!
Ja. Ja.
Es war also wirklich kurz vor Weihnachten und sie mussten nach Tirana und mussten dieses letzte Spiel gegen die Fußballzwerge irgendwie gewinnen. Es waren 26.000 enthusiastische Fans in diesem Stadion und der Rasen war verloren gegangen irgendwie im Laufe der Jahrzehnte und man spielte auf Sand. Und die Deutschen hatten
eigentlich... Fürchterlich war das.
Hatten, ja,
mein Doch. Gott. Haben die gesagt, also ich meine, es gibt ja auch Bilder davon.
Ja, Aber sie hätten, glaube ich, trotzdem die Qualität
gewinnen müssen.
Ja. Das Besondere ist ja, dass dieses Spiel das, glaube ich, einzige war, in dem Günter Netzer neben Wolfgang Overath in der Startelf angefangen hat.
Ja.
Ne?
Ja,
und Wahnsinn. Anders zum Beispiel auch, das vergessen auch viele, wenn sie über dieses Spiel reden, als im Hinspiel, wo sie 6-0 gewannen gegen Albanien, war es so, dass die Bayern-Spieler nicht dabei waren. Die waren also irgendwie körperlich total am Ende, kurz vor Weihnachten. Das heißt, Beckenbauer war nicht da und Gerd Müller war auch nicht mit dabei. Mhm. Was dazu führte, dass ein gewisser Peter Mayer, Stürmer von Borussia Mönchengladbach, der in einer überragenden Verfassung war, Neuzugang vor der Saison von Fortuna Düsseldorf, hatte in der Hinrunde 19 Tore geschossen.
Überragend.
Und galt als wirklich das Versprechen auf eine große Fußballzukunft. Der feierte also seine Länderspielpremiere in Tirana bei diesem Gurkenkick, hatte, glaube ich, keine richtige Torchance. Und 4 Wochen nach diesem Spiel, bei einem stinknormalen Training mit der Borussia, hat ihm der Reservetorhüter von Borussia Mönchengladbach Schien- und Wadenbein gebrochen, ja, und die Karriere war zu Ende.
Ja, ja, genau. Und er ist offiziell trotzdem nochmal deutscher Meister geworden. Ja, weil er noch
einmal 20 Minuten gespielt hat.
Er hat sich versucht zurückzukämpfen. Peter Mayer, wir haben es in unserer Weißweiler-Folge, ne? Die Weißweiler-Trilogie ist am Ende geworden.
Ja.
Haben wir uns am Rande mit diesem Peter Mayer beschäftigt. Ja, hier haben wir ihn.
Die letzten Minuten sind angebrochen. Die deutsche Mannschaft führt nun einen Kampf gegen die Zeit und ihre eigenen Nerven. Da ist Peter Mayer da. Aber dann wirft sich im Albaniens Torhüter Dinela vor den schussbereiten Fuß und begräbt das Leder unter sich und vereitelt diese deutsche Torgelegenheit wenige Minuten vor Schluss der Begegnung.
Ja. Und da saßen sie eben blöd da mit ihrem 0-0 und der Bundestrainer war unter Druck. Ich meine, der Boulevard kochte. Die Öffentlichkeit war unzufrieden, es war eine Europameisterschaft und man war noch nicht mal dann beim Finale oder bei den wirklich entscheidenden Spielen in Italien dabei.
Also nicht nur der Boulevard kochte, sondern auch der Bulle Weber vom 1. FC Köln, der ja auch mitgespielt hat, Wolfgang Weber, der aber gar keine Ausflüchte gesucht hat, nicht nach dem Spiel und auch Jahre danach nicht.
Also ich will das nicht auf den Rasen schieben, es hat unglaublich geregnet, aber wir haben uns viele Chancen herausgespielt und haben allerdings versäumt, ein Tor zu erzielen. Und die Albaner sind von ihren Fans frenetisch angefeuert worden, um uns ein Bein zu stellen. Und das ist ihnen dann letztendlich auch gelungen.
Ja, und beinahe wäre der Bundestrainer damit auch auf die Nase gefallen, Helmut Schön, der ganz große Gegner vor allen Dingen bei der Bild-Zeitung hatte. Einer hieß Max Merkel, der schon ganz enge Draht hatte zur Bild-Zeitung. Und die Bild-Zeitung titelte dann am Tag darauf, auch nicht ganz überraschend, lass doch mal den Merkel ran.
Ja.
Und das hat Helmut Schön den Journalisten sehr, sehr übel genommen. Das ist ein sehr nachtragender Mensch gewesen. Und wer sich einmal mit dem Langen aus Dresden verscherzt hatte, der hat es dann auch wirklich schwer gehabt, in den folgenden Jahren irgendwas von ihm zu kriegen.
Wenn wir das einzig Positive aus dem heutigen Tag ziehen können, dann die Tatsache zu erwähnen zu können, dass wir nun mit aller Intensität an die Vorbereitung für die Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft herangehen werden.
Ah. Ja.
Also so mitreißend konnten Bundestrainer auch früher schon sein.
Ich meine, apropos nachtragen, das fand ich echt so witzig. Ja, ich habe mit Horst Köppel gesprochen, der war ja auch da in der Zeit im Umlauf der Nationalmannschaft. Und früher gab es ja Telefonverarschungen. Ne? Man hatte ja die Nummer vom Bundestrainer und ich weiß nicht was. Und dann rief der Bundestrainer ihn an, um ihn zu nominieren. Und dann machte Horst Köppel ihn nach, ja, verarschte ihn. Und der Bundestrainer war dann so pikiert, dass Horst Köppel überhaupt keinen Fuß mehr auf die Erde gesetzt hat. Und er saß nur noch auf der Reservebank. Und Schön war auch ein nachtragender Mensch, was sowas angeht. Also das muss man sagen.
Ja, wir kommen ja nachher noch zu einem anderen Fußballer, der auch seine Probleme hatte mit Helmut Schön. Helmut Schön konnte dann zwischendurch nicht auf ihn verzichten. Und der hat dann auch geliefert, aber es war trotzdem keine Freundschaft mehr, die da irgendwie entstehen konnte. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt machen wir erst noch die Europameisterschaft 68 fertig, kommen zur Endrunde in Italien und kommen da zu einem Halbfinale zwischen Italien und der UdSSR schon wieder.
Ja.
Und wenn du dir überlegst, dass sie 72 schon wieder im Endspiel waren, die waren bei den ersten 4 großen Endrunden um die Europameisterschaft, war die UdSSR 4-mal unter den letzten 4 und hat es einmal geschafft und das Ding auch gewonnen.
In diesem Halbfinale 4 Spieler der Sowjets verletzt.
Mhm.
Sie hatten ihre Schwierigkeiten. Der italienische Superstar Rivera war auch verletzt. Also beide hatten ihre Nachteile in diesem Spiel. Und Dino Zoff, der wirklich ganz, ganz junge Dino Zoff, stand da mal dann im Kasten und hatte einen Top-Tag unter der Pfeife von Kurt Tschentscher, dem deutschen Schiedsrichter. Aber Tore, Burkhardt, wollten nicht fallen.
Nein, gab es nicht und es gab auch in der Verlängerung keinen einzigen Treffer und es gab dann kein Wiederholungsspiel und es gab noch kein Elfmeterschießen.
Das heißt?
Wir mussten ja irgendwie wissen, wie es weitergeht. Hier vorne geht schon eine Hand nach oben. Weißt du, was dann passiert ist? Nein, es gab einen Münzwurf.
Es gab aber, es ist so gut. Das ist ja im Prinzip, du weißt du, der Burkhardt ist so klein, ich würde das durchgehen lassen.
Ja, bei mir gäbe es da maximal einen Folgerichtig.
Folgepunkt in der Mathearbeit, hast du auch mal gemacht? Folgerichtig,
ja klar.
Ja? Ja.
Ja? Ja, in dem Halbfinale. Genau.
Okay, aber ja, genau, du hast vollkommen recht. Wie heißt du denn eigentlich? Wie heißt du? Sonne? Sönne.
Ah, Sönne. Sönne.
So.
Sönne und Carsten.
Na klar, also, sehr gut. Ja, das ist ja eine Fortbildungsveranstaltung. Applaus.
An der Schlei. Ich finde es. Das erinnerst du dich an Angeln, ans Angeln und dass die kommen aus Angeln. Die haben uns den Hinweis mit den Spielerfrauen gemacht.
Ja.
Gegeben.
Ja, sehr schön. Das finde ich super. So, also wir haben dieses Halbfinale, wir haben den, ja, ist es ein Münzwurf, war es eine Plastikscheibe, was war es denn? Ich habe die Information, dass dann der Münzwurf entscheiden musste und dann durften die Sowjets sich die Art der Münze aussuchen.
Sven, du kürzt so brutal ab, diese Geschichte muss man sich entfalten lassen.
Nein.
Das Spiel war zu Ende, die Mannschaftskapitäne und die Schiedsrichter versammelten sich am Anstoßpunkt und dachten, da würde jetzt die Verrichtung vorgenommen.
Des Münzwurfs.
Ja, war aber nicht so, weil der sowjetische und auch der italienische Verbandspräsident auf den Platz gestürmt kamen, den Schiedsrichter am Arm griffen und schnell in den Katakomben verschwanden.
Ich sage als Kölner, schlaue Wahl, damit das Mistding nicht im Schlamm stecken bleibt. Ja?
Das ist richtig.
Das ist ja mal klar.
Wie ein paar Jahre zuvor gegen Liverpool.
So, ja.
Also die ganze Bagage rein, Schiedsrichter, zwei Linienrichter, wie man damals noch sagen durfte, die beiden Mannschaftskapitäne, aber vor allen Dingen natürlich die beiden Verbandspräsidenten in die Kabine des Schiedsrichters. Vor der Tür mussten natürlich die Spielführer warten. Der Schiedsrichter schloss ab, Kurt Tschentscher aus Mannheim. Das muss so eng gewesen sein.
Sind wir wieder bei Oswald Kolle oder was?
Ja, war kurz davor. Hm? Und dann, ich habe jetzt, um es einfach zu belegen, dass es keine Münze war.
Erzähl mal weiter mit der Kolle-Musik.
Ich kenne natürlich auch die Geschichte mit der 10-Franc-Münze aus dem Jahr 1916, glaube ich, oder was. Mhm. Es gibt aber ein Interview, tatsächlich eines mit Kurt Tschentscher. Und da wird dann gefragt, also in ihrem Umkleideraum versammelten sich jetzt der russische und der italienische Verbandspräsident, ihre beiden Schiedsrichterassistenten und Sie? Ja, genau, wir fünf. Wir schlossen die Kabinentür und der sowjetische Funktionär Valentin Granatkin fragte mich sofort, ob ich denn eine geeignete Münze habe. Ich sagte ja. Ich besaß eine schwere türkische Spielmünze ohne Zahl. Auf der einen Seite war ein Fußball abgebildet und auf der anderen ein Fußballtor.
Aha, also die 10-Franc-Münze von 1916
in den Bereich der Vermutung vergraben.
Ja, dann
und dann sind die also da und der Granatkin, der sowjetische Fußballpräsident, ist sich so ein bisschen unschlüssig und wählt den Fußball und dann will der Tschentscher gerade das Ding hochwerfen. Dann sagt der Russe auf einmal, nein, stoi, wir machen erst einen Test. Gut, ist ja klar, macht der erst also den Test. Der Tschentscher wirft das Ding hoch, fängt es auf dem Handrücken, guckt und der Russe hätte gewonnen. Dann ist der Russe zufrieden, lächelt und denkt, da kann ja jetzt nichts mehr passieren. Genauso war's. Der Tschentscher hat sich hier, der erzählt's da drin. Und dann macht er also den zweiten Wurf und der Italiener gewinnt. Und die Kapitäne warten draußen und es dauert dann gefühlt 20 Sekunden und im Stadion bricht in Neapel ein riesengroßer Jubel
Weißer
aus.
Weißer Rauch steigt auf, Italien.
Italien steht mal wieder verdient im Finale.
Mal wieder verdient im Finale. Ja. Und trifft da auf Jugoslawien, by the way. Die hatten sich gegen England durchgesetzt mit einem Tor. Und da trafen sie eben auf die Jugoslawen. Und man muss sagen, Gottfried Dienst war der Mann an der Pfeife. Als Schiedsrichter über
eben
den
Land, jener.
Eben jener Gottfried Dienst. Ja. Und über ihn wurde dann später gesagt, ich meine, ich hatte es gesagt, Rivera war verletzt und eine Zeitung titelte, Gottfried Dienst vertrat den verletzten Rivera. Also Jugoslawien wurde wirklich verpfiffen. In diesem ersten Spiel, das ja noch keine Entscheidung brachte im Finale.
Nee, Da gab es ein Unentschieden und dann musste zwei Tage später das nächste Spiel her, wieder in Rom, also ein zweites Finale. Es gab dieses Mal keinen Münzwurf um den Titel und auch immer noch kein Elfmeterschießen. Und ja, dann kam es also zum nächsten Finale. Das war nur noch halb so viele Zuschauer im Stadion, weil das war jetzt an einem Montagabend. Und da hatten die Italiener einfach entweder was anderes zu tun oder auf jeden Fall sind die da nicht so hin. Und die Schweizer Fachzeitschrift Sport schreibt über dieses Finale, es habe sich in Rom um ein schockierend unsportliches Publikum gehandelt. Und es hätte darüber hinaus eine skandalöse Benachteiligung der jugoslawischen Mannschaft gegeben. Beide Tore seien irregulär gewesen der italienischen Mannschaft, denn bei beiden Treffern hätte eine klare Abseitsposition des Torschützen vorgelegen.
Und im ersten Spiel war es wohl auch so, dass dieser Gottfried Dienst auch die italienische Mauer bei einem Freistoß für die Italiener die Mauer der Jugoslawen behindert hat. Also der hat alles dafür scheinbar getan, aber steht da auch in der guten Tradition der Weltmeisterschaft in Italien aus den 30er Jahren.
Absolut.
Ivan Eklind, ne?
Ivan Eklind, der schwedische Schiedsrichter.
Muss man sagen, hat alles gemacht.
34 im Halbfinale gegen Österreich. Selbst hat er sogar
per Kopf, ne?
Hat er eine Flanke der Österreicher aus dem italienischen Strafraum rausgeköpft.
Ja, einfach geklärt, ja, genau. Also einfach.
Was vielleicht daran lag, dass er am Abend vorher noch in Mussolinis Privatpalast unterwegs gewesen ist.
Ja.
Vielleicht.
Ja, ja, genau.
Was vielleicht auch daran lag, dass er von der italienischen Regierung eine Sommerresidenz am Comer See versprochen bekommen hat.
Ja. So vielleicht. War Italien bei dieser Heim-Europameisterschaft dann tatsächlich Europameister geworden. Mhm. Das war 1968 und wir müssen sagen, Deutschland hat es eben gegen Albanien verkackt. 4 Jahre später nicht. Und wir werden uns natürlich auch im Vorlauf dieser Europameisterschaft eingehend mit der 72er EM beschäftigen. Ich kann euch nur empfehlen, in die Zeche Karl nach Essen zu kommen. Da sind wir am wievielten Juni?
5. Juni.
5. Juni. Da gibt es Tickets. In den Links haben wir da definitiv die Verbindung hin zu diesem Auftritt. Also Jogo Bonito live zur EM 72 wird da unter anderem ein Thema sein, 96 auch. Da machen wir mal die deutschen Erfolge, das ist ja klar.
Hast du das jetzt schon beschlossen?
Ja, das habe ich jetzt, ich jetzt einfach beschlossen. Ja, ich habe hier auch ein gewisses Stimmrecht, mein Freund. Mhm. Aber wir bleiben unserem Thema treu. Wir schließen jetzt mal das Jahr 68 ab.
Ja.
Interessanterweise ja auch, um das mit Kennedy nochmal aufzugreifen, war es ja so, ich glaube, 2 Tage vor dem Finale, das Attentat auf Robert Kennedy. Also die 60er Jahre waren einfach eine total wilde ja, Zeit. Absolut. Und die 70er blieben es natürlich auch. Mai, also wenn wir jetzt ins Jahr 1976 gehen, wenn wir sagen, es war eine wilde Zeit, dann She's crazy like a fool. Dann kommen wir an Bonnie M. nicht vorbei, oder? Wie der getanzt hat auch, oder? Der hat mich verrückt gemacht. Ja. Jetzt kommt er. Das ist 76, Leute! Hast du das gemocht?
Nein.
Nein?
Nein.
Du hast Dennis Poe gehört, ne?
Mir war der Typ unheimlich.
Ich hab den jetzt nochmal angeguckt. Der hat ja getanzt wie auf LSD.
Ja.
Jetzt kommt er.
Aber hat er das wirklich selber gesungen?
Nein,
hat
bestimmt
er nicht. War das nicht Wolfgang Farian?
Ja.
Nee, wie,
ja.
Heißt, wie ist er?
Ja, ich glaube ja.
Nee, Wolfgang Farian war es.
Frank Farian. Hupe macht einen Fehler. Ja, skandieren die Menschen. Ja, auch du machst Fehler, mein Freund. Ja, so war das 1976. Burkhard, wir sind bei der Europameisterschaft.
Erzähl mal.
Würdest,
ich hake dann ein, wenn es nicht mehr stimmt.
Würdest du sagen, wenn man in einem Finale nicht gewinnt, also als Verlierer vom Platz gehen, hat man es dann verkackt?
Kommt drauf an, wie.
Also ist es richtig, in dieser Folge von Jogo Bonito über die 76er Europameisterschaft zu sprechen?
Ja.
Im Sinnzusammenhang mit verkacken?
Ja.
Okay.
Weißt du warum?
Da sind wir uns einig.
Ja. Weil ja nach wie vor einfach zumindest der Mythos besteht, dass man den Ball von Uli Hoeneß nach wie vor in Belgrad sucht.
Das ist so.
Und ich habe in meinen Recherchen rausgefunden, dass das eigentlich Quatsch ist und dass man den da auch nicht mehr finden wird. Weil Sven am Maracanã-Stadion, in dem ich ja schon war, als der erste FC Kölner gespielt hat, direkt da dran gibt es 2 große Europastraßen. Die E75 und die E70. Mhm. Die eine führt von Vardø in Norwegen bis nach Kreta. und die andere von Coruña in Spanien bis nach Poti in Georgien. Wenn jetzt dieser Ball über die Tribüne rübergegangen also ist und auf die Ladefläche eines Lastwagens, dann ist der...
Ah! So. Bestimmt. Kann in alle Richtungen gehen.
In alle.
Das ist eine Kreuzung.
Ja.
Wahnsinn, Burkhard.
Ja. Hab ich rausgefunden.
Was du dir für Gedanken
machst. Hab ich rausgefunden.
Ja, ja. Man muss sagen, wir haben ja unsere Frühgeschichte als unsere, nennen wir es Freundschaft? Ja, jedenfalls unsere Zusammenkunft. Ich war solo, hatte keine Wohnung in Köln und er hatte eine Bleibe und gab mir immerhin so einen Ikea-Teppich hatte ich als Matratze. Mhm. Mehr bekam ich nicht. Mhm. Eine kleine notdürftige Decke, es war kalt neben deinem Fikus, der immer wieder einging. Also du hast immer alle 3-4 Wochen einen neuen Fikus holen müssen.
Es war nur einer.
War nur einer, aber der sah furchtbar aus, Burkhard. Ja. Also es war wie ein Mahnmal.
Aber du hast dich da wohl gefühlt.
Ja, weil ich auch nichts hatte. Es war besser als obdachlos sein. Und in der Zeit war Burkhard bei LR Aalen häufig im Einsatz. Ich fing an beim WDR zu moderieren. Und freitagsabends, wir hatten Sendungen mittwochs, freitags, sonntags, wann auch immer. Und freitagsabends warst du oft an der Verse, der Verse-Stadion und hinter der Gegentribüne, Burkhard. Erzähl selbst, weil das war die Geschichte der Verse-Fischer, die du da gesponnen hast am Freitagabend. Nein, die, auf WDR 2.
Die gab's aber
von die Gebühren Verse, finanziert.
Ja, ich habe die halt Verse-Fischer genannt. Man muss ja wissen, dass hinter dieser sehr niedrigen Tribüne
sehr niedrig
floss die Verse entlang, fließt sie heute noch und viele Bälle, die im Aalener Land geschlagen wurden auf diesem Sportplatz, flogen einfach etwas zu hoch.
Ja.
Und dann landeten die mittenmang in der Verse und die mussten ja wieder rausgeholt werden. Und da gab es also Leute auf Booten unterwegs, die diese Bälle rausgefischt haben.
Das war Fantasie.
Nein.
Die standen da wirklich,
es die Versefischer. Es gab Leute, die haben diese Bälle aus der Verse rausgeholt.
Also die haben da 2 Stunden lang gestanden. Spicker, gewartet, der damalige Präsident, hat gesagt, du musst da, sonst verlieren wir zu viele Bälle. Ja. Und die standen da am Fluss und guckten, wann kommt wieder ein Ball und haben den dann rausgefischt. Ja. Erzähl keinen Scheiß, Burkhard.
Es war aber so.
Das hast du mir erzählt und ich habe es auch noch geglaubt, so gut, glaube ich, wie ich war. Na, jedenfalls war das in der Zeit der Anfang unseres was auch immer.
Ja.
Burkhard, wir haben die Kreuzung in Belgrad.
Ja, und wir kommen auch jetzt direkt zu diesem Fehlschuss, weil was sollen wir uns jetzt hier lange aufhalten, ne? Oswald Kolle hin oder her, hier verzichten wir mal aufs Vorspiel und kommen direkt also zu diesem Elfmeter und dazu muss man sagen, die ersten 3 deutschen Torschützen haben getroffen. Bonov, Floh und Bongartz waren die 3 deutschen Schützen. Die Tschechen haben auch alle reingemacht. Nach 120 Minuten stand es 2-2. Zum ersten Mal überhaupt gab es ein Elfmeterschießen. Und diese Geschichte, wie dieses Elfmeterschießen überhaupt zustande gekommen ist, ist so unfassbar kurios. Denn eigentlich war das Spiel zu Ende und ich glaube, alle deutschen Spieler, also Dieter Müller hat mir das jetzt neulich nochmal bestätigt, wir hatten da so eine Veranstaltung zusammen und hat er gesagt, ja, wir haben alle gedacht, in 2 Tagen geht's wieder von vorne los. Mhm. Es gäbe also ein Wiederholungsspiel. Was sie nicht mitgekriegt hatten und was ihnen nicht mitgeteilt worden war, war aber die Tatsache, dass Hermann Neuberger, der damalige DFB-Präsident, nicht wollte, dass es noch ein Wiederholungsspiel gab, weil die hatten totalen Zeitdruck. Ein paar Hamburger, ich glaube, es waren 4 Hamburger im Kader, die hatten noch Pokalendspiel gegen Kaiserslautern ein paar Tage später. Die waren alle ratzekaputt, die Saison war zu Ende. Und außerdem, und das war, glaube ich, das wichtigste Argument, war der Zuschauerzuspruch sehr gering. Im Finale waren ja, glaube ich, auch kaum 30.000 Zuschauer im Maracanã-Stadion. Jugoslawien war nicht mehr dabei. Und da hat der Neuberger gesagt, um Himmels Willen, bloß nicht noch ein Wiederholungsspiel. Wir machen sofort ein Elfmeterschießen.
Ja.
Haben die kurz vorm Spiel mit den Tschechen ausgeklüngelt. Der Schiedsrichter wusste Bescheid. Nur den Mannschaften hat man nicht Bescheid gesagt. Die Tschechen wussten auch von nichts.
Ja.
Da steht mir vor, du spielst dieses Spiel und es ist hochdramatisch, es ist irgendwann zu Ende und du denkst, oh, da müssen wir nochmal ran, aber gut.
Ja, aber irgendwie war das auch, früher war schon ein bisschen mehr Lametta. Ich find's irgendwie ganz cool. Also, dass Dinge auch so waren. Ich glaube, man war das auch eher gewohnt, dass Dinge so waren. Früher, mein Gott, du hast ja nicht permanent irgendwie alle Informationen dieser Welt. Du lebtest also auch im Ungefähren, ja?
Ja.
Und dann wussten ja gar nicht, wie geht denn das überhaupt vonstatten. Ja. Und kurzfristig hatte ja auch dann der Neuberger die Prämie für den Gewinn hoch. Ich glaube, das war ein ziemlicher Alleinherrscher. Wenn der sagte, so machen wir das jetzt, dann wurde es auch so gemacht.
Ja, war so.
Und der war auch recht barsch. Ich habe mich mit Rüdiger Bramczyk auch unterhalten. Der hatte den ja mal beleidigt dann seinerzeit. Und da war Neuberger pisst und nahm eine Entschuldigung nicht an. Ich glaube, das war ein ziemlicher Dampfmann. Und er schraubte die Prämie hoch von 10 auf 15.000 D-Mark, was echt viel Geld war. Also da sieht man auch, das Renommee dieser Europameisterschaft war dann schon gegeben. Ne?
Ja, und dann musste aber jetzt Helmut Schön natürlich 5 Schützen
ja irgendwie. Der wollte das ja auch nicht mit dem Elfmeter schießen.
Nein, Helmut Schön, ja, aber mein Gott, das war ja nicht
ja, ist ja auch Lotterie.
Entscheiden, was er wollte.
Ja, nee, das ja.
Ja, aber ja. Er brauchte 5 Schützen.
Ja.
Das war ja klar. Ja. Und dann musste er erstmal rumgehen und sagen, übrigens Leute, es gibt A, es gibt jetzt ein Elfmeterschießen und B, wer sieht sich dazu noch in der Lage? Und sowohl die Deutschen als auch die Tschechen hatten ja ihr Halbfinale auch schon über 120 Minuten spielen müssen. Das war erst ein paar Tage her. Das heißt, sie waren wirklich schlagkaputt. Und die meisten haben dann abgewunken und haben sich das nicht mehr zugetraut. Und auch Uli Hoeneß hat später gesagt, eigentlich hätte ich es dem Bundestrainer sagen müssen, dass ich nicht mehr konnte.
Ich war so kaputt, dass ich bin normal nie einer, der sich der Verantwortung scheut. Aber da bin ich zum Franz hingegangen und habe gesagt, du Franz, ich bitte nicht Elfmeter schießen.
Ja. Ja. Hätte er besser auch nicht gemacht, muss man sagen.
Ja, hinterher bist du immer schlauer.
Ja, das ist so. Ja, ne? No? Mhm.
Und der Franz Beckenbauer, das ist ja auch irgendwie das, was man vielleicht jetzt nicht unmittelbar mit diesem Finale verbindet, hat ja gegen die tschechische Mannschaft oder die tschechoslowakische Mannschaft in diesem Finale sein 100. Länderspiel ja, absolviert.
Jubiläum.
Ja, und ist dann auch in Belgrad von Eberhard Stanjek, dem Reporter des Bayerischen Rundfunks, den wir auch schon ein paar Mal im Programm hatten, auch gefragt worden, was ihm das denn bedeutet, dass diese 100 quasi über diesem Endspiel steht.
Ich will keine Rekorde erzielen, sondern ich will gewinnen. Drum ist das Spiel jetzt gegen die Tschechen das Endspiel. Das Endspiel als solches mir wesentlich wichtiger und interessanter als die Zahl 100.
Ja. Ja. Und da standen sie in diesem Finale. Ich finde, der eine Figur, wenn ich über diese beiden Spiele nachdenke, sehr, sehr interessant. Ich habe den auch persönlich besucht. Du hattest letztens das Zusammentreffen mit Dieter Müller. Mhm. Was für ein feiner Mensch, ja. Ja, der, glaube ich, im Leben alles, also von tiefster Trauer bis zu euphorischsten Gefühlen erlebt hat. Er hat ja seinen Sohn leider beerdigen müssen und hat Dramen erlebt. Aber da waren es 64 Minuten, in denen er 4 Tore erzielte. Sein Komet ging ja förmlich auf im Spiel gegen die Jugoslawen im Halbfinale, wo Deutschland nicht besser war. Ja?
Nein, also hätte Deutschland normalerweise in diesem Halbfinale schon zur Pause 4 oder 5-0 hinten liegen müssen, so wie gestern die Dortmunder gegen Manchester City.
Aber dann kamen die Kölner.
Ne, mit ja, Heinz dann kam, Floh, kam, wurde Heinz Floh erst eingewechselt. Und man muss dazu sagen, Dieter Müller hatte bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zu diesem Tag im Frühjahr... Hier? Ja, jetzt kommt's wieder. Also Dieter Müller hatte bis
zu diesem... Wow, das war ja interessant, ey.
Das war kurz weg.
War Stromausfall oder was? Das waren die Dortmund-Fans?
Ja, ich glaube auch.
Wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja. Das kenne ich zu Hause. Ich habe ja rot, ich habe ja so einen schwarzen...
Aber den Knopf brauche ich auch in der Küche, dass ich den Burkhardt einfach ausmachen kann. Aber
ich habe ja so einen schwarz-gelben Haushalt zu Hause. Ich weiß, wie das ist, wenn man da einfach abgestellt wird.
Schwarz-gelben, also jetzt nicht im politischen Sinne?
Nein, okay. Das auf keinen Fall.
Ja, okay.
Was wollte ich sagen? Ach so, Dieter Müller.
Genau. Ja, du warst beim Dieter Müller.
Dieter Müller damals beim 1. FC Köln. Sehr erfolgreich. Mhm. Und natürlich wurde der... zwingend in der Nationalmannschaft erwartet. Mhm. Und das jetzt schon über einen längeren Zeitraum. Er hatte sich dann aber immer wieder, wenn es soweit war, hat er sich verletzt und dann hat er einmal auch wieder zu früh angefangen zu kicken und hat sich da so eine nasse Rippenfellentzündung geholt, die also seine Karriere aufs heftigste gefährdet hat. Man wusste gar nicht, ob der überhaupt jemals wieder richtig gesund werden würde. Und dann war es endlich soweit und Schön hat ihn aber zur Europameisterschaft 76 nur mitgenommen, Sven, weil Klaus Toppmöller ein paar Wochen vorher mit seinem Ferrari verunglückt war.
Und das war die Geschichte, wo der durch den Pfälzer Wald da rumirrlichterte. Das hatten wir doch auch mal in der Folge.
Genau, das hatten wir auch letztes Jahr.
Klaus Toppmöller.
Klaus Toppmöller sollte eigentlich als Mittelstürmer mit zur Europameisterschaft 76 und dann konnte der natürlich nicht und dann hat er Dieter Müller mitgenommen und der musste sich dann aber wieder gedulden und dann ist er endlich eingewechselt worden, spät in der zweiten Hälfte im Spiel gegen Jugoslawien. Zu diesem Zeitpunkt steht es 2-1 und der Kommentator beim zweiten deutschen Fernsehen war wie immer in dieser Zeit, wenn Länderspiele waren, im Fernsehen Rolf Kramer.
Die Nummer 9 bei Deutschland, das ist Dieter Müller vom 1. FC Köln, da ist er. Dieter Müller vom 1. FC Köln, die angekündigte Variante von Helmut Schön, etwas verklausuliert, seit Wochen in den Zeitungen stehen, bei einem Rückstand in der Schlussphase, ein echter Mittelstürmer. Wir werden sehen. Eckball Bonhoff, 9 Minuten noch und Tor!
Ja, die konnten schon was damals.
Die Reporter. Erstmal wirken lassen.
Der Ausgleich, meine Damen und Herren.
Der Ausgleich.
Die Ecke von Bonhoff. Und der Kopfball. Und die Nummer 9, Dieter Müller. Welch ein Einstand.
Ja, und damit nicht genug. Er war da gerade, ich glaube, 40 oder 45 Sekunden auf dem Platz. Es war seine erste Ballberührung in seinem ersten Länderspiel. Und er macht im Halbfinale in Jugoslawien gegen Jugoslawien einen Ausgleich zum 2:2 und damit nicht genug. Er macht in der Verlängerung, in der zweiten Hälfte der Verlängerung, nachdem die Jugoslawen drauf und dran waren, das dritte Tor zu schießen, macht er zwei weitere Tore. Das heißt, er schießt in seinem ersten Länderspiel 3 Tore in einem Pflichtspiel. Das ist davor und danach nur einem einzigen deutschen Fußballer gelungen. Weißt du wem?
Nee.
Serge Gnabry. Als Deutschland in San Marino mit 8:0 gewann.
Ach, das ist ja ein Ding. Ja. Ich meine, mit dem Nachnamen in den 70er Jahren, ne? Gerd ist so im.
Das ist ein toller Fußballer gewesen. Der war so komplett, der war schnell, er hatte einen richtig guten Schuss und er hatte vor allen Dingen ein Wahnsinns-Timing im Kopfball.
Ja, und er hatte mit Harald Knopke einen, der Flanken gelernt hat dann.
Absolut.
Und er wurde ja deutscher Meister mit dem ersten FC Köln, mein lieber Burkhard. Dann das Finale und Dieter Müller trifft schon wieder. Und zwar führen da die Tschechen schnell mit 2:0, aber Dieter Müller vor der Pause noch mit dem Anschlusstreffer und in der zweiten Halbzeit einer der 74, ja, also auch Deutschland einen Riesendienst erwiesen hat mit einer, was eine Schwalbe, ich weiß es nicht, es war Bernd Hölzenbein, der den Ausgleich schoss und so ging es dann im Finale gegen die Tschechen in die Verlängerung.
Ja, in der Verlängerung passierte nicht mehr viel. Es kam zum Elfmeterschießen und die Deutschen hätten eigentlich gewarnt sein müssen, denn die Euphorie nach dem Halbfinale hielt sich schon auch irgendwie noch in Grenzen, weil diese erste Hälfte der Jugoslawen die Leute, glaube ich, ziemlich beeindruckt hatte. Da waren ja auch Spieler dabei, die später dann in der Bundesliga zu finden waren. Branko Oblak beispielsweise, Danilo Popivoda, Ivan Buljan, später beim Hamburger SV, große Nummer gewesen.
Und Oblak bei Schalke und Bayern noch unterwegs.
Also die hatten wirklich eine exzellente Mannschaft, technisch hoch veranlagt und haben es aber eben dann nicht geschafft. Und dann gab es nach, das fand ich ganz spannend, es gab nach dem EM-Halbfinale gegen Jugoslawien auch in der deutschen Medienlandschaft ein durchaus verhaltenes Echo auf dieses Halbfinale, unter anderem auch im ARD-Radio.
Mit Kritik, Bewunderung und Erstaunen reagierte heute die internationale Presse auf den gestrigen 4:2-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft über Jugoslawien. Franz Beckenbauer, Kapitän der deutschen Elf, der am Sonntag im Europameisterschaftsfinale gegen die CSSR sein 100. Länderspiel bestreitet, war im Gegensatz zu Bundestrainer Helmut Schön nicht der Ansicht, dass der Sieg in erster Linie das Verdienst der eigenen Mannschaft war, sondern vielmehr Leichtfertigkeit und taktisches Unvermögen der Jugoslawen.
Ha, ich meine, Deutschland war doch zu dem Zeitpunkt Weltmeister und noch Europameister, dass man sie so in der Außenseiterrolle fast wähnte.
Ja, aber es war in der öffentlichen Wahrnehmung so normal, dass Deutschland bei einem großen Turnier bis ins Finale kommt, dass man da gar nicht mehr so viel Aufhebens drum gemacht hat.
Europapokal, der Landesmeister, immer wieder gewonnen. Wir haben ja in Jogo Bonito so viele Europapokalnächte in den letzten Wochen abgefeiert. Das stimmt, das war völlig normal. Und dann war es noch eine Europameisterschaft und alle waren irgendwie gestresst.
Ja, und dann kommt dieser kleine Kerl von Sparta Prag, Antonín Panenka. Und er kommt halt, nachdem Hoeneß sein Ding weit über die Latte gesetzt hat, und schießt einen Elfmeter, den man bis dahin in einem so großen Spiel noch nicht gesehen hatte.
Der Panenka, du.
Und dieser Mann, der von seinem Torhüter jetzt noch Zuspruch bekommt, ist Panenka. Antonín Panenka, jetzt läuft Panenka an. Sepp Maier lauert. Panenka, schießt ein!
Und zwar zentral, kleiner Lupfer.
Ja, eine richtige...
Maier springt in die Ecke.
Kleiner Chipball. Und Sepp Maier, der ja normalerweise erst gesprungen ist, wenn er wusste, in welche Ecke dabei ging, hat einmal in seinem Leben wirklich was riskiert beim Elfmeter und es war wieder
Elfmeter
falsch.
Elfmeter waren nicht sein Ding.
Nein, überhaupt nicht.
So war's. Und die Tschechen waren Europameister und Deutschland hat es in dem Moment verkackt.
Das Burkhard. Muss man so sagen, ja. Und das, dieser Fehlschuss, der wird Uli Hoeneß auch Zeit seines Lebens begleiten. Den wird er nicht mehr los. Er kann so oft und so viel reden, wie er will. Der Ball ging einfach zu weit übers Tor.
Ja, aber nicht alles im Leben kann gelingen. Die L'Equipe schrieb am nächsten Tag, dieses Finale zeigte einen großartigen Dialog zwischen der spielerischen Leichtigkeit der CSSR und der deutschen Fußballmaschine. Ja, irgendwie halten
manche
sich
Sachen,
diese Bilder an, oder?
Ändern sich nie.
Ja. Ich hoffe, dass es im nächsten Sommer anders wird. Ich habe gute Hoffnung mit Musiala, mit Wirtz, mit dem, was wir da offensiv vorhaben. Ist eigentlich denkbar einfach. seht mal zu, dass das hinten einigermaßen funktioniert und gebt denen da vorne die Bälle. Also das könnte der Plan für den Sommer sein, oder
ja.
Burkhard?
Ja, mein Optimismus ist jetzt seit der vergangenen Woche nicht zwingend gewachsen, Sven.
Ach ja, Nein. Wart mal ab. Burkhard, sind wir durch mit dieser Folge? Ich bin auch blank. 76, 68 Europameisterschaften, die aus deutscher Sicht verkackt wurden. Das war Jogo Bonito live hier aus Dortmund. So,
ihr seid ja
alle noch wach? Ja klar,
hör mal.
Ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, liebe Leute, wenn ihr das da draußen hört und ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, dann macht das gerne an info@jogo-bonito.de. Wir haben auch Bock auf Veranstaltungen, auf coole Veranstaltungen, wenn ihr da was auf die Beine stellen wollt, kontaktiert uns zumindest. Vielleicht kriegen wir das eingepasst in unser sonstiges Leben. Burkhard, wo geht's für dich hin jetzt am Wochenende?
Ich bin am Wochenende in Bochum.
Ja.
Und danach in der Woche...
Bochum-Heidenheim.
Ja, wichtiges Spiel.
Wichtiges Spiel.
Interessantes Spiel mit dem neuen Trainer Heiko Butscher.
Ja.
Das wird schon spannend.
Ja.
Aber wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist das Spiel ja schon vorbei.
On we go. Und im Sommer sind wir beide in Herzogenaurach bei der deutschen Nationalmannschaft. Da werden wir seit an seit im Hotel schlafen, Burkhard. Ja,
aber es ist unterschiedlich.
Du wirst mich nicht los. Ah, Oswald Kolle, warte mal. Ist doch schön, mal mit Oswald Kolle hier aufzuhören, oder? Liebe Leute, bleibt uns verbunden. Liebt Jogo Bonito, wir tun das ohnehin schon. Sind für euch in der dritten Halbzeit natürlich da, werden als Letzte dieses Etablissement verlassen. Das ist ja klar. Ihr sagt da oben, nein, 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 nein. Ihr habt viel vor, ihr wollt steil gehen. Alles klar. Das war Jogo Bonito live hier live aus dem Deutschen Fußballmuseum. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Tschüss sagen, der formvollendete Burkhard Hupe.
Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und der zum Glück einzigartige Sven Pistor.
Danke.